Ja, guten Morgen auch nach Köln und herzlich willkommen im Frühstart, Matthias Miersch.
Guten Morgen, Frau Pfeffer.
Herr Miersch, Sie haben gestern schon gesagt, dass dieser Terroranschlag in Sydney zeige, wie entschieden man gegen jede Form von Antisemitismus und Hass vorgehen müsse. Was genau meinen Sie damit konkret?
Ja, wir müssen auch hier ja in diesem Land sofort dazwischen gehen, wenn Hass und Hetze sich verbreiten, im öffentlichen Bereich beispielsweise. Und wir müssen alle Zivilcourage zeigen. Das, glaube ich, ist das Entscheidende. Denn wir sehen jetzt in Sydney, wohin das führen kann. Wir hatten vor wenigen Wochen Michel Friedmann bei uns in der Fraktion, der geschildert hat, wie er sich auch jetzt wieder in Deutschland fühlt. Und deswegen müssen wir auch hier in Deutschland alles tun, um Antisemitismus zu bekämpfen.
Was tut denn diese Bundesregierung konkret gegen Antisemitismus?
Ich denke, es geht um ganz viele Dinge. Es geht zum Beispiel darin, dass wir das Thema Demokratie auch gerade in den Bildungseinrichtungen stützen.
Demokratieförderprojekte werden aber eher gekürzt.
Nee, Entschuldigung, da haben wir jetzt gerade in dem aktuellen Haushalt noch mal zumindest in bestimmten Bereichen was dazugelegt. Das ist auch wichtig, dass wir wirklich auch hier an diesen Stellen Zivilcourage fördern. Und ich bin mir sicher, dass Karin Prien als zuständige Ministerin auch darauf reagiert.
Und glauben Sie, dass es jetzt noch zusätzliche Anstrengungen braucht?
Ja, ich glaube ganz sicher, dass sehen wir ja, wie auch Demokratie unter Druck ist bei uns im Land, wie Spaltungstendenzen immer wieder weiter zunehmen, die AfD weiter zulegt. Deswegen müssen wir mit politischer Bildung und auch mit der Förderung von zivilen Engagement wirklich dem Ganzen begegnen.
Benjamin Netanyahu gibt der australischen Regierung eine Mitschuld an diesem Terroranschlag und an dem zunehmenden Antisemitismus. Können Sie diese Aussage verstehen?
Nein, das kann ich so nicht nachvollziehen. Das, was ich aus Australien weiß, sind dort auch alle wirklich bestrebt, dass man eben gegen Hass und Hetze auch vorgeht. Und insofern kann ich das nicht nachvollziehen.
Das heißt, Sie würden sich an die Seite der australischen Regierung stellen?
Nach allen Informationen, die ich habe, würde ich das tun, ja.
Wenn wir jetzt einmal nach Deutschland schauen, gerade in Dingolfing wurde ein Anschlag offenbar verhindert auf einen Weihnachtsmarkt. Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie in Deutschland auf die Weihnachtsmärkte gehen? Haben Sie ein mulmiges Gefühl?
Nein, ich persönlich habe das nicht. Aber ich muss sagen, ich habe gerade am Freitag in Hannover gemerkt, da war ein Weihnachtsmarkt oder ist ein Weihnachtsmarkt vor dem Hauptbahnhof. Da waren Sicherheitsvorkehrungen, die bis jetzt nicht da waren. Und dann überlegt man schon, warum ist das jetzt eigentlich notwendig? Und es wird notwendig sein. Und insofern denkt man nach. Aber ich persönlich unsicher fühle ich mich nicht.
Was glauben Sie denn? Wird das so weitergehen? Werden wir diese Sicherheitsvorkehrungen jetzt für immer so brauchen? Ist das die neue Welt?
Ich gehe davon aus, dass wir das augenblicklich brauchen, weil wir sehen eben gerade auch über Social Media, wie Menschen angestachelt werden. Und insofern sind das wahrscheinlich Sicherheitsvorkehrungen, mit denen wir leben müssen.
Wie muss man denn gegen diesen Hass, der sich ja im Netz tatsächlich vervielfacht, vorgehen? Braucht es jetzt doch noch schärfere Sanktionen gegenüber großen Social Media Plattformen?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dort genau das durchsetzen müssen, was wir im normalen Zusammenleben eben auch durchsetzen. Wenn Beleidigungen sind, wenn Hass-Tiraden geäußert werden, kann man dagegen ja rechtlich vorgehen. Das ist aber im Internetbereich schwierig und deswegen erwarte ich, und das ist vor allen Dingen auch eine europäische Frage, wie wir hier dann weiter Diskussionen, wie wir weiter die Plattformen auch verpflichten können, dagegen vorzugehen.
Dann schauen wir einmal auf das große Thema heute hier in Berlin. Selenskyj ist vor Ort. Steve Witkoff, der US-Verhandler, spricht jetzt schon von großen Fortschritten. Was könnten diese Fortschritte sein?
Ja, ich hoffe, ich bin selbst ja nicht involviert, aber das, was ich wahrnehme, ist, dass die Gespräche eben sich weiterentwickeln. Und da geht es natürlich darum, welche Elemente eines möglichen Friedensabkommens spielen eine Rolle. Da geht es natürlich um auch die Verteidigung der Ukraine in Zukunft, Sicherheitsgarantien, aber eben auch die Frage, wie kann man den Wiederaufbau tatsächlich gewährleisten. All diese Dinge werden sicherlich diskutiert.
Selenskyj hatte jetzt schon mal gesagt, Sie sprechen die Sicherheitsgarantien an, dass er sich vorstellen könnte, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten, wenn im Gegenzug eben auch bilaterale Sicherheitsgarantien gegeben werden. Wie könnte sich Deutschland da beteiligen?
Ja, zunächst geht es meines Erachtens darum, dass wir die ukrainische Armee unterstützen, dass Herr Selenskyj auch in der Lage ist, wirklich seine Soldatinnen und Soldaten zu bezahlen. Das sind alles Themen gewesen, die wir auch beim Besuch in Kiew direkt besprochen haben. Und insofern geht es darum, die ukrainische Armee natürlich zu stützen.
Aber nochmal, die Frage war jetzt nach den bilateralen Sicherheitsgarantien, die sich Selenskyj erhofft. Könnte Deutschland da konkret eine Sicherheitsgarantie geben und wie würde die aussehen?
Naja, das ist immer die Frage Beteiligung von europäischen Truppen etc. Man kann sowas nie ausschließen, aber nochmal, ich glaube, man muss sehr genau abwägen. Und hier würde ich immer ein Prä geben, dass wir die ukrainische Armee in die Lage versetzen, sich im Zweifel auch verteidigen zu können. Und wir müssen immer mitdenken, was dann im Zweifel auch Russland bereit ist zu akzeptieren.
Heißt das dann, Deutschland wird sich vielleicht auch endlich dazu durchringen, den Taurus zu liefern?
Also es ist immer eine nette Debatte, aber aus guten Gründen ist bis jetzt der Taurus nicht geliefert worden. Und ich denke, an den Gründen hat sich nichts verändert.
Das heißt, es bleibt dabei und Sie sehen auch in Zukunft keine Chance dafür?
Ich sehe im Moment, dass die Lage so ist, dass man in der Abwägung sagt, es wird keine Lieferung geben.
Aber müsste Deutschland nicht jetzt wirklich alle Karten auf den Tisch legen und die Ukraine noch stärker unterstützen?
Ich denke, wir sind ja gerade in einer Phase, wo es um Diplomatie geht. Und diese Diplomatie beinhaltet vor allen Dingen das Miteinander am Tisch sitzen. Und hier ist das Zeichen der Vereinigten Staaten und der Europäer jetzt. Und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass es nicht weitere Eskalationen geben soll, sondern dass wir vor allen Dingen gucken, was kann ein Frieden tatsächlich beinhalten.
Jetzt ist es dem Bundeskanzler Friedrich Merz tatsächlich gelungen, die Gespräche hier in Berlin fortzuführen über den Friedensplan, den zunächst die USA ausgearbeitet hatten. Machen Sie sich Hoffnungen, dass man hier wirklich einen Fortschritt machen kann, dass, so wie Friedrich Merz angekündigt hat, jetzt abschließend über diesen Friedensplan beraten werden kann?
Wenn wir die Äußerungen sehen, dann gibt es zumindest Fortschritte. Und alle Fortschritte sind richtig und wichtig. Wie weit sie dann führen, kann, glaube ich, jetzt noch keiner sagen, zumal die Russen im Moment ja noch nicht am Tisch sitzen. Aber dass hier miteinander gesprochen wird zwischen den Europäern und den Amerikanern, ist ein wichtiges Signal, gerade auch unter Einbeziehung der Ukraine. Denn darum geht es letztlich.
Ist das ein Erfolg, den Sie dem Bundeskanzler anrechnen?
Ich finde es ganz wichtig, dass er diese Initiative jetzt ergriffen hat. Und insofern hat Friedrich Merz jetzt hier auch eine Führungsrolle übernommen mit den anderen europäischen Verbündeten. Und das ist sehr wichtig.
Am Donnerstag geht es in Brüssel auch noch mal darum, die Frozen Assets, also etwa 210 Milliarden russisches Vermögen, freizugeben, um sie zu nutzen, um die Ukraine zu finanzieren, beziehungsweise das Militär in der Ukraine zu finanzieren. Glauben Sie, dass sich die EU dazu endlich durchringen kann?
Es gibt unterschiedliche Positionen. Ich kann im Moment nicht abschätzen, worauf man sich verständigt, weil das sind teilweise hochrechtlich komplexe Fragen. Aber ich bin guten Mutes, dass man auf europäischer Ebene zu einer Lösung kommt. Denn am Ende geht es ja darum, um die Frage, wie wir die Ukraine dann auch im Falle des Wiederaufbaus unterstützen können.
Dann bleiben wir einmal in Brüssel. Ein Thema, das Ihnen besonders wichtig ist. Und zwar geht es darum, dass bei Lebensmitteln nicht mehr die Gentechnik ausgewiesen werden soll. Das wird auch diese Woche abschließend beraten. Was halten Sie davon?
Ja, es ist alarmierend, finde ich, was dort augenblicklich passiert. Wir haben eine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, dass auch die neuen Züchtungsmethoden unter den Gentechnikgesetz fallen, beziehungsweise den Regeln. Und hier geht es darum, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zukünftig weiter erkennen können müssen, wie und wo Gentechnik drin ist. Das gilt im Übrigen auch für Landwirte, die gentechnikfrei wirtschaften. Und insofern hoffe ich, dass man in Brüssel noch da zu dem Ergebnis kommt, dass tatsächlich Kennzeichnungspflichten beispielsweise auch weiter aufgenommen werden.
Aber warum braucht es eine Kennzeichnung, wenn überhaupt keine Gefahr besteht? Denn das ist ja inzwischen relativ gut belegt, dass insbesondere das CRISPR-Cas-System eine dieser Techniken ungefährlich ist für die Verbraucher. Warum sollte man einen Hinweis, der ja immer auch als Warnhinweis dann verstanden wird, auf die Lebensmittel schreiben?
Nein, es geht schlichtweg um den wirklichen festen Grundsatz der Wahlfreiheit, dass Menschen die freie Wahl haben, zwischen Lebensmitteln zu entscheiden. Da geht es erstmal nicht um Gefahren, sondern es geht einfach um die Möglichkeit, kann ich es überhaupt erkennen? Und nochmal, der Europäische Gerichtshof hat vor einigen Jahren das sehr klar entschieden, dass man jetzt versucht, diese Rechtsprechung zu unterminieren, halte ich für falsch.
Aber es hat sich ja seitdem viel getan. Man weiß inzwischen deutlich mehr über die Gentechnik und eben die Gefahren, die da nicht bestehen. Muss man nicht auch einfach anerkennen, dass die Wissenschaft da Fortschritte gemacht hat und dass das ja auch große Vorteile hat?
Deswegen geht es ja nicht mehr um die Frage der Freisetzung als solche, sondern es und in das Verkehr bringen, das soll möglich sein. Aber nochmal, das Entscheidende ist, dass man die Kennzeichnung hat, dass Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, was da drin ist und vor allen Dingen auch bei Landwirten. Sehen Sie, ich bin als Jurist häufig mit solchen Fragen konfrontiert worden, als ich Anwalt noch war. Es geht um Fragen von Patenten beispielsweise, um die Frage Freiheit, dass ich als Landwirt frei entscheiden kann, welches Saatgut ich verwende und es auch erkennen kann und auch weiß, wenn mein Nachbar es beispielsweise anders macht. Das sind wichtige Dinge, die wir brauchen, um im Rechtsverkehr sozusagen miteinander gut klarzukommen.
Das heißt, Sie würden sagen, Deutschland sollte dem nicht zustimmen und das nicht umsetzen?
Ich hoffe, dass wir an den Regeln tatsächlich noch Dinge verändern können.
Viele Umweltverbände kritisieren jetzt auch diese neue Regelung. Bleiben wir einmal beim Thema Umwelt. Der Kanzler Friedrich Merz hat auf dem CSU-Parteitag am Wochenende gesagt, dass er jetzt der Wirtschaft und der Konjunktur absolute Priorität über dem Umweltschutz einräumen möchte. Geht die SPD da mit?
Also ich halte dieses Ausspielen für völlig falsch. Wir brauchen die Natur, wir brauchen einen Klimaschutz. Und wir sehen, dass teilweise ja auch Industriezweige unter Druck kommen, wenn man gerade nicht zum Beispiel in die Elektromobilität investiert. Aber beides ist wichtig in Einklang zu bringen. Nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Wir brauchen eine gute Wirtschaft, wir brauchen einen sozialen Zusammenhalt, wir brauchen aber auch Klimaschutz. Und deswegen muss man die Rahmenbedingungen so machen, dass alle drei Güter miteinander kompatibel sind.
Ganz kurz, ist das der nächste Koalitionsstreit?
Das ist kein Streit. Das sind grundsätzliche Haltungen, die dahinter sind, die wir auch vielleicht in den Parteien haben. Aber wir haben eine Koalition und deswegen sind wir aufgerufen, diese Dinge zusammen auch zu klären.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Mirsch, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Und wir geben zurück zu euch nach Köln.